Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und heute beschäftigen wir uns mit einem sehr spannenden Fall der Reichenauer Geschichte, denn das nehme ich quasi zur Einführung schon mal vorweg. Im frühen 10. Jahrhundert hat das Kloster St. Gallen seine komplette Bibliothek und andere Schätze des Klosters auf die Bodenseeinsel gebracht. Und warum das notwendig war, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Und das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe heute an meiner Seite Konstantin Karpathy. Hallo Konsti, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Freut mich auch und den Konsti stelle ich euch natürlich noch kurz vor. Er hat in München und Budapest vor- und frühgeschichtliche Archäologie studiert. Mit unserem heutigen Thema hat er sich im Rahmen einer Promotion auseinandergesetzt. Da ging es vor allem um die Ungarn und Fliehburgen. Was es damit auf sich hat, wird er gleich nochmal etwas genauer beschreiben. Aber er ist auch auf Twitch als Streamer und bei YouTube unterwegs, hat auch einen eigenen Podcast, also ist in der großen Sphäre der geschichtlichen und archäologischen Content Creator unterwegs. Daher kenne ich ihn auch. Und die entsprechenden Links seines Projektes Excavation Time gibt es natürlich auch in den Shownotes, also schaut da gerne mal vorbei. Und er wirkt aktuell als Grabungsleiter auf archäologischen Ausgrabungen oder besser vielleicht als Archäologe allgemein gefasst. Und bevor wir ins Thema aber einsteigen, darf ich schon mal ankündigen, wie gesagt, Konsti und ich sind mit unseren jeweiligen privaten Projekten so in diesem großen Bereich der Content Creator unterwegs und wir haben uns für die heutige Folge so gesehen auch noch einen dritten mit ins Boot geholt, denn es gibt auch am Ende dieser Folge wieder eine Verlosung von Medieval Streetwear, wo wir Pakete mit unter anderem Shirts, mit Reichenau-Motiven, aber auch Freikarten für die große Landesausstellung verlosen. Also bleibt da auf jeden Fall bis zum Ende dran, um da auch an der Verlosung teilnehmen zu können. Und damit genug des Vorgeplänkels. Lieber Konsti, ich hatte schon erwähnt, deine Promotion hatte was mit den Ungarn und den Ungarn-Einfällen zu tun. Und wir stellen uns jetzt die große Frage, was haben die mit dem Kloster St. Gallen zu tun? Aber bleiben wir vielleicht erst nochmal bei den Ungarn. Wer waren die und wo kamen die eigentlich her?
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Also ich finde natürlich die ganze Thematik rund um die Ungarn im Frühmittelalter sehr, sehr spannend. Man muss sich das, oder es geht oft unter, findet leider nicht so oft Erwähnung, aber es war auch eine große Bedrohung für Westeuropa. Und so ganz typisch, man hat natürlich die Hunnen vielleicht im Kopf oder die Mongolen, vielleicht dann auch noch die Awaren, aber da gab es eben auch noch ein anderes Reitervolk aus dem Osten. Und die Ungarn sind das erste Mal aufgetreten, so um 500 in dem heutigen Ural in dem Gebiet und sind dann immer weiter Richtung Westen gezogen. Also es waren eben Reiternomaden, sie haben nomadisch gelebt, ganz klassisch eben ohne feste Behausung und sind dann mit ihren Viehherden rumgezogen, bis sie dann eben in der heutigen Ukraine sich ja so halbnomadisch ein bisschen niedergelassen haben, aber dann auch da fliehen mussten. Und hatten aber zu der Zeit dann eben, also wir sprechen hier von der Mitte des 9. Jahrhunderts, wir sind so um 860, 862, da wurden sie als Söldner dann verwendet, und zwar von Kaiser Arnulf und dem Großmährischen Reich. Also beide haben sich da so ein bisschen bedient, beziehungsweise die Ungarn haben sich wohl da ja von beiden Seiten auszahlen lassen und ja, haben so das Karpatenbecken kennengelernt. Und nachdem sie dann fliehen mussten, gegen Ende des 9. Jahrhunderts, da sind wir dann so, man ist sich auch nicht ganz sicher, 895, 896, da wurden sie von Osten aus angegriffen. Im Süden war das Schwarze Meer, im Norden die Kiewer Rus, die kennt man vielleicht auch noch, so Wikinger. Man musste dann, ja, eigentlich konnte man nur in den Westen fliehen. Und dann sind sie nach Ungarn geflohen, haben sich dann im Zuge der Kämpfe dann auch mit Arnulf zusammen, nach dessen Tod Teile Pannoniens und das Großmährische Reich einverleibt Und dann war Großungarn auf der Karte fix, sage ich mal, und hat dann bis zum Ersten, Zweiten Weltkrieg auch so Bestand gehabt. Aber da, wo sie heute noch sind, waren sie eben seit dem 10. Jahrhundert, kann man so ganz gut sagen.
Vielleicht klären wir noch ganz kurz eine Begrifflichkeit oder fragen da einfach nochmal nach. Ungarn ist entsprechend auch ein Quellenbegriff oder ist das eine, ich sag mal, Projektion des vielleicht 19. oder auch 20. Jahrhunderts, vielleicht von modernen ungarischen Historikern auf diese Reiternomaden? Also wie alt ist quasi der Begriff, der da jetzt mit in Verbindung gebracht wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mich tatsächlich als Archäologe noch nie gestellt. Okay. Das ist, würde ich mal so sagen, so eine historische Denkweise, die uns Archäologen leider oft verwehrt ist, weil wir da anders herangehen. Man spricht in der Literatur oft von Magyaren. Magyar, Modyar, heißt auf Ungarisch, Ungarn, Ungarisch. Das ist dann praktisch einfach nur die deutsche Aussprechweise. Ich weiß, dass das von Teilen der ungarischen Forschung rassistisch wahrgenommen wird. Es hat so einen leicht abwertenden Ton oder versteht man eben darunter. Drum sieht man davon ab, wann sie sich selber so bezeichnet. Also ich meine, dass der Begriff Ungari schon sehr früh auftritt. Also ich meine, dass das schon im 10., 11. Jahrhundert fällt, was zu Beginn der Ungarn-Einfälle ist. Also das hier beginnt dann so ab 909, in Italien ein bisschen früher. Da spricht man dann zunächst wieder von den Hunnen. Ne, dieses Feindbild kannte man noch aus der Vergangenheit und dann waren es jetzt wieder Reiternomaden eben, ist ein bisschen naheliegend, aber es sind natürlich, es ist ein großer Abstand dazwischen und haben sich eben auch anders. Also von der Kultur ist es natürlich was anderes. Die Kernwirtschaftsweise mag dieselbe sein, aber genau.
Ja, aber auch schön, hier mal die Unterschiede in den Disziplinen quasi aufzuzeichnen.
Ja.
Das freut mich ja auch gerade hier als Host von Mönchsgeflüster immer sehr. Ich hatte jetzt wirklich mit ArchäologInnen, mit KunsthistorikerInnen, mit ForensikerInnen zu tun. Also da kommt eine ganz große Bandbreite zusammen und das bereichert ja auch auf jeden Fall. Wir haben jetzt gesagt, die Ungarn sind in Ungarn gewissermaßen angekommen. Also vor allen Dingen ja auch das Gebiet, was wir heute noch als Ungarn begreifen. Und warum, also wir haben schon vorher gesehen, sie haben so einen gewissen Druck auch aus dem Osten, der Westen blieb dann so als Migrationsbewegung letztendlich übrig, aber warum überfallen sie dann im weiteren Mittel- und Westeuropa? Gab es wieder Druck aus dem Osten oder ist das eher aus anderen Motiven geschehen?
Also von einem weiteren Druck aus Osten würde ich tatsächlich da nicht ausgehen, also nachdem sie da die Karpaten überquert haben, meine ich, hat das so gepasst. Auch vor Ort, sie haben Einheimische, es waren vielleicht noch ein paar Awaren da, also nicht mehr die Elite, aber ein paar von der normalen bäuerlichen Bevölkerung, es waren Slawen da, sie waren dann da, die Elite, könnte man so sagen, oder haben sich da sehr gut integriert und wurden jetzt auch akzeptiert von den Leuten, die vor Ort waren. Und man hat ja schon leicht durch den Kontakt mit Arnulf mitbekommen, dass da im Westen auch noch was Größeres ist und war dann wahrscheinlich eher wirtschaftlich interessiert, vor allem Klosteranlagen und Kirchen zu überfallen. Ähnlich kann man das, denke ich mal, vergleichen auch mit den Skandinaviern, mit den Wikingern, die ja dann auch da durch ihren Handelskontakt mitbekommen haben, oh, da gibt's unbefestigte Schatzkammern sozusagen und Kirchenschätze kann man sich relativ einfach holen. Und ja, dann hat man das eben so gemacht. Erst ging's vielleicht auch noch so ein bisschen um Gebietserweiterung. Was dann ganz entscheidend war, war die Schlacht bei Pressburg 909. Da wurde die, ja, man sagt in der Literatur, die gesamte bayerische Elite, ich würde jetzt einfach mal sagen, sagen wir mal 90-95% des Adels, vernichtend geschlagen mit dem Heeresaufgebot und den bayerischen Truppen. Und damit war auch der Weg frei nach Westen. Ne? Und der Westen war auch nicht auf sowas vorbereitet. Also es geht dann eben da auch los mit dem Burgenbau. Wir sprechen hier noch nicht eben von Steinburgen, wie man sie vielleicht aus dem Mittelalter im Kopf hat, sondern die Vorläufer aus Holz, Erde und Steinen, also eben nicht Steinbauweise, aber in diesen Erdwällen waren auch Steine mitverbaut. Ja, und es war einfach lukrativ. Man hat früher auch gerne von Raubnomadismus gesprochen, das ist aber ein veralteter Begriff, also keine Kultur oder keine Volksgruppe, sage ich jetzt mal, kann nur von der Piraterie in dem Sinn leben. Also ähnlich wie bei den Wikingern. Also man hat natürlich auch selber noch Handel getrieben, Ackerbau, Viehhaltung gehabt. Aber es war natürlich eine lukrative Ergänzung, auf einfache Weise dort zu rauben. Aber sie sind nicht nur als Plünderer aufgetreten, sondern eben auch als Söldner nach wie vor. In Westeuropa spricht man noch nicht von so einer Einheit natürlich. Also es gab da öfters bürgerkriegsähnliche Zustände. Jeder wollte so ein bisschen was vom großen Kuchen abhaben, mehr Macht besitzen. Und da hat man dann gegen seine Nachbarn, ob das jetzt Grafen-Herzog-Verhältnisse waren oder egal in welcher Dimension, würde ich jetzt mal sagen, hat man da gerne auf die Ungarn zurückgegriffen. Vor allem auch in Italien haben wir das ganz gut belegt. Für die Zeit bis 951, also da sind die Ungarn auch ganz oft als Söldner angeheuert worden und haben dann auch zum Beispiel, waren sie dann dreimal in Rom und haben da ein bisschen randaliert.
Ja, da hast du gewissermaßen auch schon zu deinem Forschungsthema oder auch zu dem, wo Archäologen sich etwas wohler fühlen in der Sachkultur, übergeleitet. Bevor wir vielleicht auf die Abwehrmaßnahmen zu sprechen kommen, erst ein Blick darauf, warum diese Abwehrmaßnahmen denn so gesehen notwendig werden. Also wenn sie regelmäßig und über mehrere Jahrzehnte als Söldner angestellt werden, dann scheinen sie ja auch attraktiv gewesen zu sein in dieser Funktion. Also die Frage danach, was machte diese Ungarn in ihrer Kriegstechnik jetzt so erfolgreich und wie bedrohlich waren auch diese Überfallsbewegungen für die Reiche in Westeuropa?
Ja, also die Ungarn, die ungarischen Truppen, muss man sagen, es war eigentlich nur leichte Kavallerie. Also man hatte keine Fußsoldaten, man hatte keine Belagerungsgeräte, es war eine reine Reiterei. Und sie hatten den Reflexbogen, also sie konnten auch rückwärts im Sattel schießen und sie haben so eine ganz typisch nomadische Kriegstaktik verwendet. Man hat eine Scheinflucht vorgetäuscht, also man hat getan, als würde man aufgeben und dadurch war dann natürlich der Gegner, also praktisch jetzt hier einheimische Truppen, waren dann motiviert, dahinterher zu stürmen. Manche kleineren oder niederer Adel wollte sich vielleicht persönlich nochmal hervortun, um danach heroisch verewigt zu werden oder vielleicht auch da finanziell noch was rauszuschlagen und sind dann dahinterher gestürmt. Und andere ungarische Truppen haben aber dann in einem Wäldchen vielleicht gewartet oder man konnte ja auch rückwärts vom Sattel aus schießen und dann hat man diese hinterherstürmenden Truppen eingekesselt und, ja, muss man so sagen, niedergemäht im Pfeilhagel. Und das ist eben so ganz, ganz typisch gewesen und das darauf war man nicht vorbereitet. Man hat es dann auch erst später geschafft unter Otto dem Ersten mit den Panzerreitern, wobei man da auch aufpassen muss, also Panzerreiter zu der Zeit meint nicht den typischen Ritter mit Plattenrüstung, sondern das sind einfach für die Zeit schwer berittene Truppen mit der Brünne, dem sogenannten Kettenhemd und Lanzen. Und ganz, ganz wichtig auch, dass man überhaupt die Ungarn dann abwehren konnte, war, dass man Maßnahmen zur Disziplin ergriffen hat. Also, dass da nicht mehr hinterher gestürmt wurde, sondern die Reihen geschlossen blieben, man nicht auf diesen Trick reingefallen ist. Ja, und das hat grob 50 Jahre gedauert, bis es dann gefruchtet hat. Aber das ist dann unter Heinrich dem Ersten so, ja, langsam losgegangen. Also, der hat dann eben da schon geguckt. Ich meine, in den 930er Jahren grob, dass man da eben für Disziplin und Ordnung sorgt, weil man lernt natürlich da eben auch dazu. Aber die Ungarn, ja, sind als großer Verbund aus dem Osten hergekommen, haben sich dann wohl in kleinere Gruppen aufgeteilt und haben dann je nach Größe verschiedene Sachen oder Anlagen überfallen, ob das jetzt Klöster waren, Kirchen, teilweise auch Städte. Aber es gibt ja zu der Zeit natürlich auch kleine Dorfweiler, völlig ohne Befestigung und Militär und da kann man natürlich leichte Beute dann machen und auch ganz schnell wieder verschwinden. Das darf man auch nicht vergessen.
In deinen Ausführungen hast du jetzt vor allen Dingen schon die Abwehrmaßnahmen quasi auf dem Feld angedeutet. Du hast dich aber vor allen Dingen damit auseinandergesetzt, was eher so statische Abwehrmaßnahmen des Ganzen waren, wenn ich das richtig rausgehört habe. Und du hattest gerade auch schon erwähnt, Belagerungswaffen scheinen jetzt nicht mitgeführt worden zu sein. Also ist die Errichtung von Burgen ja vielleicht ein ganz adäquates Mittel, um dem zu begegnen. Also führ gerne mal aus, was du in deiner Forschungsarbeit dazu gemacht hast und in welchem Kontext das zu den Ungarn-Einfällen steht.
Ja, also wie du richtig gesagt hast, bräuchte man eigentlich dann Belagerungswaffen und Personal. Und das hatte man eben nicht und drum hat sich das eben angeboten, sogenannte Fliehburgen zu errichten. Da streitet man sich auch in der Forschung ganz viel drüber, beziehungsweise generell der Burgenbau im 10. Jahrhundert ist noch ein, ja, steckt in den Kinderschuhen in der Erforschung. Drum ist es ein sehr spannendes Thema. Ja, man hat generell gesagt, und deshalb ist auch St. Gallen, wenn ich da auch schon ein bisschen vorgreife oder überleite, ein ganz tolles Beispiel. Da haben wir eine schriftliche Überlieferung und wir haben in der Nähe dann im Wald, sieht man heute noch, ja, so einen geschütteten Wall, also ganz, sag ich mal, primitiv errichtete Verteidigungsmaßnahmen. Es gibt da verschiedene Kategorien an Burgen, die man eben errichten kann. In der Regel für den süddeutschen Raum haben wir hier Höhenbefestigung, die auch Abschnittsbefestigungen sind. Also man nutzt die topografische Lage, man hat so einen Höhensporn. Meistens ist das dreieckig, unten fließt ein Fluss vorbei und zwei Seiten von diesem Dreieck sind auf natürliche Weise sehr, 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 sehr steil. Die muss ich eigentlich gar nicht mehr befestigen und man hat wirklich nur nach vorne hinaus eine Seite, die man massiv befestigt hat in der Regel. Da ist auch die Frage, da diese Burgen in der Regel nicht ausgegraben sind, weil das dann so eine denkmalpflegerische Herausforderung. Also in der Regel gräbt man heutzutage nur noch aus, wenn durch aktuelle Baumaßnahmen irgendwas zerstört wird. Sprich, neuer Supermarkt, neuer Parkplatz, neues Einfamilienhaus, die Archäologie oder die Sachen aus der Erde müssen raus. Dann dokumentiert man das. Diese Burgen liegen heute noch im Wald und das wäre dann eine Forschungsgrabung. Da bräuchte man Forschungsgelder, Sponsoren und zeitgleich, selbst wenn man das hat, zerstört man natürlich Denkmäler. Ausgrabung ist immer eine kontrollierte Zerstörung eines archäologischen Bodendenkmals, um es richtig zu sagen. Und ja, das ganze Zeug muss natürlich dann auch wieder in irgendwelche Depots und Lager und ausgewertet werden. Und dann tickt die Uhr. Ja, die Sachen gehen irgendwann kaputt natürlich, wenn man sich nicht permanent drum kümmert. Und deshalb ist es besser, wenn die Sachen im Boden bleiben aus denkmalpflegerischer Sicht. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Drum kann man über diese Burgen eigentlich nur mutmaßen. Ich habe jetzt auch schon mehrfach den Begriff Fluchtburgen, Fliehburgen verwendet. Das ist ganz interessant für das 10. Jahrhundert. Natürlich in erster Linie als Antwort auf diese Überfälle, wenn man eine Burg errichtet, die dann nur temporär aufgesucht wird von, sagen wir jetzt mal im Fall von St. Gallen, von den Mönchen als Fliehort, dann haben wir natürlich hier eine Fluchtburg. Aber in der Regel hat so eine Burg immer mehrere Funktionen gehabt. Also man hat hier auch wirtschaftliche Faktoren, politisch-administrative Sachen. Wenn dann noch eine Kirche innerhalb dieser Burg war, auch sakrale Funktionen. Also das ist, würde ich mal sagen, dieser Themenkomplex Burg ist viel komplizierter, als man sich das vielleicht wünscht. Kann man ganz lang und viel dazu erzählen. Aber so diese reine Fluchtburg, das auch festzumachen, ist sehr, sehr schwierig. Also da ist eben St. Gallen perfekt, weil wir das schriftlich so festgehalten haben, dass es eine Fluchtburg ist. Und auch archäologisch schaut es eben so aus. Sie ist nicht ausgegraben worden, das muss man auch dazu sagen. Also alles, was nicht ausgegraben worden ist und man drüber dann archäologisch diskutiert, ist natürlich auch, muss man so einen Disclaimer dalassen, weil es halt viel Theorie ist. Aber es würde sich sehr, sehr anbieten, weil es hier eine einfache Konstruktion von einem geschütteten Wall ist. Und so wird es eben auch schriftlich von Eckehard dem Vierten für 926 überliefert.
Das heißt aber ganz konkret für dein Promotionsprojekt, was ja inzwischen auch schon abgeschlossen ist, hast du dich vor allen Dingen mit der Dokumentation von Altgrabungen auseinandergesetzt oder mit Streufunden, die in Gegenden gemacht wurden, wo man solche Fliehburgen,
ja,
oder Burgen generell, um das jetzt hier in Anbetracht deiner Ausführungen so zu halten, gemacht wurden.
Ja, richtig. Also ich hatte mich beschäftigt eben mit Altgrabungen von mehreren Burganlagen und im Kontext von Sondengängerfunden aus den, grob gesagt, letzten 25 Jahren, die in diesem Gebiet gemacht wurden. Und teilweise Burgen, die ich untersucht habe oder mir angeschaut habe, die sind eben gängige Beispiele für diese Ungarnzeit. Auch die Sondengängerfunde würden in diese Zeit ganz gut reinpassen. Das ist, sage ich mal, nochmal so ein eigenes Streitthema. Erkennt man diese Funde jetzt als echt an? Muss auch erwähnt sein, manche sagen, diese Funde sind gefälscht. Aber man sieht schon, also es ist ein spannendes Ding und vielleicht kommt da so leichtes Krimi-Gefühl auf. Was ich davor vergessen habe, aber was eben auch ganz, ganz wichtig ist, diese Höhenlage, Abschnittsbefestigung ist zu jeder Zeit natürlich relevant. Also ob das jetzt eine Höhenbefestigung aus der Bronzezeit ist, aus der Eisenzeit oder dann eben aus dem Mittelalter, das ist eben immer so das Ding. Und ich glaube persönlich, dass man vor allem im 10. Jahrhundert aus der Not heraus auch einfach alte Anlagen aufgesucht hat, die aus der Vorgeschichte halt einfach noch so im Wald gestanden haben. Also es gibt viele Belege dafür, dass da eben viel bronzezeitlich zum Beispiel ist oder eisenzeitlich. Und jetzt streitet man sich eben so, wenn diese Burgen nicht ausgegraben sind. und man hat nur eine Handvoll Keramik. Ja, die Keramik ist aus der Eisenzeit, das muss eine eisenzeitliche Anlage sein. Wenn ich jetzt aber im Mittelalter dann dahin fliehe, dann habe ich ja vielleicht gar nicht viel Keramik dabei. Oder ich fliehe da ohne mein Hab und Gut hin, nutze es aber zu der Zeit, hinterlasse aber nichts im Boden. Vielleicht mache ich auch nicht wirklich Bodeneingriffe. Vielleicht steht da gar kein Haus zu der Zeit, sondern nur so ein Zeltlager, könnte man jetzt vielleicht auch sagen. Also ganz, ganz schwierig, ganz viele Fragen tun sich da auf. Und man muss auch sagen, zu 100% festmachen am Schluss kann man es überblickend sowieso nicht. Also man muss sich jede Burg individuell anschauen. Das ist ja dann eigentlich so die Kernaussage oder das Ergebnis. Es wäre schön, wenn man so ein Schema F auf alle Anlagen im Wald anwenden könnte und ohne Ausgrabung genau sagen kann, ja, ganz klar, die Form ist das und das Jahrhundert. Aber ja, jede Burg muss individuell betrachtet werden. Dann eben auch im Kontext dieser Klöster, also zum Beispiel bei St. Gallen. Das liegt 6,5 Kilometer entfernt von der Burg. Das ist die Haldenburg bei Schwabeck. Muss auch mal erwähnt sein. Genau. Und andere sind näher dran. Es ist generell viel Theorie, aber wir haben eben auch die Schriftquellen, auch Heinrichs Burgenordnung. Da geht es eben auch darum, dass Burgen errichtet werden, alte Burgen verstärkt werden, auch militärisch, aber auch architektonisch eben. Also es passiert viel in dieser Zeit, eben vor allem im Burgenbau. Und danach entwickelt sich dann eben zu diesen tollen Märchenritterburgen, wie wir sie halt heute teilweise eben noch schön in der Landschaft sehen.
Und gerade wird diese Burgen halt nicht, wie wir es vielleicht so in unserem allgemeinen Geschichtsbild haben, als ein ja auch Herrschaftssitz genutzt wurden, sondern wirklich nur Flieh- oder Fluchtburgen waren, dann kann man sich schon vorstellen, die temporäre Benutzung oder Bewohnung war natürlich viel, viel kürzer und dass da natürlich dann auch weniger archäologisches Fundmaterial anfällt, ist ja fast schon klar. Ich finde es aber eigentlich auch hier wieder super interessant, dass häufig, und das habe ich gewissermaßen mit Tobias Enseleit in der Folge, wie Film und Fernsehen das Mittelalter darstellen, unser Geschichtsbild so krass davon geprägt ist von Burgen und von Rittern und so weiter und wir uns hier im Kontext der Reichenau aber einfach noch in Zeiten befinden, wo das zumindest in der Form, wie wir es uns vorstellen, noch gar nicht so präsent war. Also klar, es gab schon Befestigungsanlagen, erste Burganlagen, aber so diese Steinburgen späterer Zeiten sind noch nicht da. Du hast schon erwähnt, die Panzerreiter, das sind eigentlich erst eine Vorform der Ritter. Also klar, militärisch machen sie schon was Ähnliches, aber gerade dieses ganze Sozialgefüge und die Vorstellung des Rittertums muss sich erst noch entwickeln. Also das ist super spannend. Führt uns aber, glaube ich, an dieser Stelle fast zu weit und wir haben jetzt schon ein paar Mal St. Gallen erwähnt gehabt, deswegen würde ich gerne die Abzweigung dahin nehmen wollen. Führ uns doch gerne mal durch, du hattest schon erwähnt, auch da haben wir jetzt historische Überlieferungen zu so einem Ungarnüberfall. Was ist da passiert?
Ja, also St. Gallen, wie gesagt, eben ganz spannendes Beispiel. Wir wissen, dass St. Gallen überfallen worden ist und zwar 926. Und dann haben wir eben auch die schriftliche Überlieferung von Eckehard dem IV., der eben schreibt, dass im Zuge dann dieser drohenden Gefahr ein Wall errichtet wurde mit Graben und Verhau. Und ja, man geht eben stark davon aus, dass es diese Waldburg bei Hägenschwiel ist. Was dort dann alles hingebracht wurde, ist, du hattest auch schon gesagt, eben der Schatz im Prinzip, also die Kreuze hat man von St. Gallen dorthin gebracht, die Kapseln mit den Totenlisten und eben fast den gesamten Kirchenschatz. Mit Ausnahme der Bücher, das ist dann eben auch ganz spannend, denn die sind auf die Insel Reichenau gekommen. Was man aber auch gemacht hat, also wie gesagt, einfache Burg, die grob für 100 Mönche Platz hatte. Man hat dennoch es geschafft, eine kleine Kapelle dort zu errichten. Man hat auch einen Brunnen angelegt. Muss man natürlich auch bedenken. Wir haben gesagt, diese Fliehburg, wie lange nutzt man sowas? Ne? Ist man da eine Nacht? Ist man da zwei Wochen? Es scheint so, dass man sich auf einen längeren Aufenthalt auch vorbereiten wollte und hat dann da eben auch diesen Brunnen und für die Mönche wohl eben auch ganz wichtig das Bethaus errichtet. Was ich persönlich jetzt eben auch sehr spannend finde im Bezug zur Insel Reichenau, ist, dass man, wie gesagt, dort die Bücher hingebracht hat und auch in dieser schriftlichen Überlieferung wird im Zuge des Textes eine Wasserburg genannt, beziehungsweise ist es von einer Wasserburg die Rede und zwei Zeilen davor geht es um die Insel Reichenau. Und ich hatte das immer so wahrgenommen, eben so, ja, klar, also diese Insel ist halt von Haus aus eine Insel, nur mit dem Boot hinkommt und hat deshalb schon irgendwie sowas Befestigungsartiges. Was aber eben ja jetzt das Tolle ist, wo wir jetzt auch nicht so viel vorweggreifen wollen, es wurden dort in den letzten Jahren Holzpfähle entdeckt rund um die Insel herum. ganz, 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 ganz viele. Ich weiß leider die genaue Zahl nicht. Und meistens, wenn man so Pfähle im Kontext von Inseln findet, in ja Seen im weiteren Alpenraum, dann denkt man sofort immer vielleicht an Pfahlbauten aus der Vorgeschichte. Hier konnte man aber ein Pfähldatum von 909 nachweisen. Also genau in dieses Jahr der Schlacht von Pressburg, wo eben der bayerische Adel aufgerieben wurde. Also diese Insel war tatsächlich rundherum, mit Ausnahme von ein paar Lücken, wohl massiv befestigt mit diesen Pfählen. Und dann ist natürlich der Begriff Wasserburg nochmal in einem ganz anderen Licht zu betrachten. Da steht die Forschung aber eben ganz am Anfang. Ich habe das auch selber nur über einen Vortrag so mitbekommen. Ich bin da in der Forschung nicht drinnen, aber super, super spannend. Vor allem eben in dem Kontext. Und dann hat es wohl auch, wenn man mal so überlegt, ich bringe den Schatz und die Kreuze, die Kapsel mit den Totenlisten in die Nähe, also 6,5 Kilometer entfernt. Aber die Bücher sind so unglaublich wertvoll, dass die dann tatsächlich auf diese massiv befestigte Insel kommen. Ist vielleicht auch ganz wichtig, sich das mal so bildlich vor Augen zu halten, was da für ein Wert Büchern zugemessen wurde in dieser Zeit.
Der Büchertransport auf die Reichenau ist auch so ein schönes Streitthema gewissermaßen, was sich so aus den historischen Quellen noch herauslesen lässt, weil es dann im Nachhinein, als quasi nach dem Überfall die Bücher wieder nach St. Gallen gebracht wurden, die St. Galler Mönche sich quasi beschwert haben, dass zwar in der Menge, also quantitativ, entsprechend viele Bücher wieder zurückgekommen sind, aber man die Vermutung hatte, dass vielleicht die Reichenauer Mönche einige von den selteneren Texten oder besondereren Handschriften für sich behalten haben. Also das führte da zu einigen Streitigkeiten. Das heißt aber, wir haben jetzt gehört, die St. Galler Mönche haben ihre Schätze schon vorab wegbringen können. Man hat also diesen Überfall gewissermaßen erwartet, oder?
Ich würde sagen, man hat weitere Überfälle erwartet. Also das Kloster wurde eben überfallen und so wie ich das verstanden habe, wurde dann im Kontext im Nachhinein diese Fliehburg errichtet und die wurde dann aber wohl verschont. Also sie ist nicht flächig ausgegraben worden. Darum ist es immer schwierig, dann so in absoluten Aussagen da was in den Raum zu werfen. Aber scheinbar kann man jetzt auch drüber diskutieren. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht sind Ungarn gekommen. Dieser einfache Wall mit dem Verhau, wie auch immer das ausgesehen haben mag, das eine einfache Holzpalisade ist. Vielleicht hat man auch Brombeeren und Haributten so im Vorfeld als Gebück angepflanzt. Vielleicht war das abschreckend genug. Vielleicht hat man aber auch bei dem Überfall auf das Kloster so viel schon erbeutet, dass man das nicht mehr als wichtig erachtet hat im Nachhinein. Da kann man sich auch drüber streiten und viel diskutieren. Wir hatten ja eben auch bei diesem Angriff auf St. Gallen, was wohl am 1. Mai bzw. 2. Mai passiert ist, ist eben die heilige Viborada umgekommen, die dann auch später 1047 von Papst Clemens II. Heilig gesprochen wurde. Also wir haben da auf jeden Fall diesen Angriff. Wir haben dann ganz schön die Überlieferung, dass diese Fliehburg errichtet wurde. Wir haben wohl eben auch archäologisch das gefunden, wo wir denken, dass es das ist. Und ich hatte vorhin von Heinrichs Burgenbauordnung gesprochen. Die kommt dann im November 926. Also ich würde mal sagen, in diesem Jahr 926 passiert sehr viel. Und irgendwie wird sich das schon so gelohnt haben. Also man fällt ja auch nicht lauter Bäume, um die Insel Reichenau zu befestigen, einfach so zum Spaß. Und einfach nur so aus, man könnte ja mal sich drauf vorbereiten, sondern ich denke auch, dass da eine große Bedrohung war. Ist aus archäologischer Sicht auch sehr, sehr toll, weil wir dadurch, dass diese Stämme alle das gleiche Felldatum haben und alle sehr gerade gewachsen sind, da auch Forstwirtschaft sehr, sehr gut nachgewiesen, um das mal aus der Perspektive zu sehen. Und wie es dann genau für St. Gallen ausgesehen hat, kann jeder Zuhörer sich selber so ein bisschen der Fantasie bedienen, warum die Anlage verschont geblieben ist.
Zumindest für weitere Überfälle, denn zumindest 926 ist es ja soweit gekommen und die Viborada spielt, glaube ich, in dieser Geschichte auch insofern dann die wichtige Rolle, weil sie in einer Art Vision diesen Überfall vorausgesagt hat und selbst auch in St. Gallen geblieben ist, um quasi die Ungarn irgendwie noch ein bisschen aufzuhalten, aber gut. Du hattest schon erwähnt, St. Gallen ist relativ wichtig für die Erforschung dieser Ungarn-Einfälle, weil wir da als einziges Ereignis einen sehr chronologisch nah zum Ereignis stehenden Bericht haben. Inwieweit konntest du diese Beschreibung des Überfalls auch für deine Forschung noch nutzen?
Also ich habe es dahingehend genutzt, dass wir hier tatsächlich schriftlich auch den Nachweis für so eine ganz primitiv einfach gebaute Burg haben. Es gibt auch andere Überlieferungen, es gibt auch andere, also historische Überlieferungen von Angriffen. Es gibt auch archäologische Funde, wo wir dann Angriffe nachweisen können, wo wir keine schriftlichen Quellen dazu haben. Aber hier ist es eben ganz toll, dass wir diese sehr gute Beschreibung haben, die sich eben da archäologisch scheinbar sehr gut deckt. Ja, und eben das halt schnell gesagt ist, dass hier haben wir eine Fliehburg und wissen es aber gar nicht, weil bloß weil wir jetzt noch einen großen Wall im Wald stehen haben, wissen wir nicht, wie die Innenbebauung war. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Da kann ein Haus gestanden sein, da können 20 Häuser gestanden sein oder gar kein Haus. Und dann spielt da natürlich wieder das Wirtschaftliche mit rein. Und hier hätten wir eben das Beispiel für eine reine Fluchtburg. Man muss aber dazu natürlich auch sagen, also Kapelle und Brunnen sind ja auch schon wieder zwei Bauten. Und wer weiß auch, wie groß diese Kapelle war, hat da der ganze Schatz und alles reingepasst, hat man vielleicht noch ein, zwei Häuschen mehr gebaut. Auch als Mönch möchte man dann vielleicht da nachts in einem Raum schlafen und nicht im Freien. Vor allem, wenn man sich auf mehrere Tage, Wochen vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, das ist generell ein gutes Beispiel. Und das haben wir ja in der Forschung immer gerne, wenn Archäologie und Geschichte so zahnradmäßig ineinander greift, geht das Forscherherz auf. Ja, da haben wir hier eben ein tolles Ding, weil es ist auch lebhaft, finde ich, überliefert und man kann sich da ganz gut das bildlich vorstellen.
Wir haben gehört, im 10. Jahrhundert passiert sehr, sehr viel im Burgenbau. Du hattest gerade auch nochmal diese Burgenordnung angesprochen. Waren die Burgen denn ausreichend, um die Ungarneinfälle quasi zu beenden? Haben die sich daran dann die Zähne ausgebissen oder wie kommt es da auch zum Ende dieser geschichtlichen Episode?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich denke mal, wenn sie einfach weitergezogen sind, dann haben wir da ja eben keine schriftliche Überlieferung. Viele schriftliche Überlieferungen werden auch verloren gegangen sein. Also es hat lange funktioniert. Also das, was der Heinrich da in Auftrag gegeben hat, scheint sich bewährt zu haben. Also ausgebaute Burganlagen, die mit Proviant und Militär bestückt wurden, scheint Wirkung gezeigt zu haben. Man konnte dann auch einige Siege erringen, vor allem, weil man ja eben wusste, wie gekämpft wird, worauf man achten muss. Ja, und dann ist es so eine Abwärtsspirale für die Ungarn geworden. Es hat dann tatsächlich im Endeffekt grob um die 20 Jahre gedauert, bis zu der bekannten Schlacht auf dem Lechfeld 955. Aber in diesen Jahren haben sie keinen nennenswerten Sieg mehr errungen, sondern eher herbere Niederlagen. Und dann auch der Angriff auf Augsburg war wohl so eine Verzweiflungstat. Also man hatte da Unterstützungstruppen, da hat man wohl Belagerungsgerät mitgeführt. Aber Augsburg wurde eben auch als Stadt sehr gut ausgebaut und auf sowas vorbereitet und hat dort standgehalten. Man konnte auf Zeit spielen, bis von Otto dann die Unterstützungstruppen da waren und die waren dann eben auch wieder drauf vorbereitet mit den Panzerreitern. Und ich würde sagen, dass diese Burgen war so das Erste, was man machen konnte, weil ich glaube auch so zum Beispiel jetzt im Kontext der Mönche war es einfach, eine einfache Burg zu errichten, als jetzt irgendwie selbst zum Schwert zu greifen.
Oder Truppen auszubilden,
genau.
Aufzustellen.
Auch zu bezahlen, ne? Selbst wenn man sagt, man greift hier auf Söldner zurück. Es ist auch viel Sold geflossen für Nicht-Angriffspakte zu den Ungarn. Also die Ungarn haben sich da doppelt bedient mit Tributzahlung und Überfällen. Und das war so der Startschuss mit den Burgen. Und dann hat man das Ganze optimiert und dann aber die Ungarn eben wohl auch auf offenem Feld tatsächlich dann geschlagen.
Und sicherlich auch noch so eine, ja, ich weiß nicht, diplomatisch, vielleicht auch christliche Ebene in dem Ganzen mit drin. Also es findet dann ja auch durchaus eine Annäherung an insgesamt das christliche Westeuropa statt. Also ich glaube, im Vorfeld hatten die Ungarn noch ihren eigenen Glauben, oder?
Genau, also es waren Heiden und sind dann aber eben sehr zeitig nach 955 Christen geworden und haben sich da Westeuropa angenähert.
Genau, und in dem Zuge, und das ist dann für die Reichenau auch wieder interessant, wird ja auch das ungarische Königreich gewissermaßen ausgerufen. Und man mag sich jetzt denken, ja gut, die rufen halt ein Königreich aus, was hat das jetzt mit Christentum zu tun? Aber das war durchaus ein christlich verstandenes Königtum, ein Gottesgnadentum in dem Sinne, dass beispielsweise auch der Papst sein Einverständnis gegeben hat, dieses ungarische Königreich jetzt bilden zu dürfen. Und der erste ungarische König Stefan hat dann wiederum auch eine von Otto fairerweise etwas weiter wegstehende Verwandte, aber nichtsdestotrotz eine ottonische Frau geheiratet. Also da hat man auch auf dieser diplomatischen Ebene dann doch zueinander gefunden. Und diese Gisela und der ungarische König Stefan sind auch auch beide im Reichenauer Verbrüderungsbuch eingetragen. Das zeugt jetzt nicht unbedingt davon, dass beide auf der Reichenau gewesen sind, aber Reichenau als Königskloster pflegte letztendlich Kontakt zu dem gesamten Europa und teilweise auch darüber hinaus, aber vor allen Dingen zu dem Europa, mit dem auch die jeweiligen Herrscherfamilien, also erst die Karolinger und dann die Ottonen, Kontakt hatten, und dass jetzt auch hier diese Vertreter des neuen Königreichs Ungarn eingetragen sind, zeugt davon, dass da ein Zusammenkommen stattfindet und man vielleicht eher versucht, gemeinsam zu wirken, anstatt jetzt weiter sich mit Schlachten und Überfällen zu bekriegen. Also das zumindest von unserer Reichenau-Perspektive wieder ein sehr, sehr spannender Punkt.
Ich finde, das ist, bringt diese Geschichte ja zu einem ja sehr schönen Ende auch. Also wie sich das dann tatsächlich so fügt und ist mitunter ein Kapitel in der deutschen Geschichte, was auch in der Schule nicht groß drankommt. Man muss sich schon wirklich dafür interessieren, für das Frühmittelalter, und dann darauf stoßen, weil natürlich mehr oder weniger zeitgleich dann die Skandinavier auch in Film und Fernsehen deutlich präsenter sind und beliebter sind. Aber auch, dass man das im Kopf hat, ne? Also auch das Ostfränkische Reich hat da an mehreren Fronten zu kämpfen. Ich finde das ganz toll, wenn man das in diesen historischen Kontext alles bringt und so deine Geschichte tatsächlich ein bisschen besser versteht.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne darf ich mich, lieber Konstantin, bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du uns heute die Ungarn-Einfälle und ihren Einfluss auf die Klosterlandschaft am Bodensee etwas näher gebracht hast.
Ich bedanke mich auch nochmal. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut, da mein Thema ein bisschen vorstellen zu dürfen.
Ich hatte es am Anfang unserer Podcast-Folge schon erwähnt. Es gibt, wie gesagt, auch ein kleines Gewinnspiel in dieser Folge. Und zwar kooperieren wir da zusammen mit Medieval Streetwear. Der dahinterstehende Joey bringt nachhaltige Kleidung mit historischen Quellenmotiven auf den Markt. Und er hat auch eine Motivreihe mit Otto dem Dritten, beziehungsweise Otto dem Dritten in einer Darstellung aus der Reichenauer Buchmalerei. Also das passt ja quasi doppelt für diese Folge. Wir haben es einerseits mit den Ottonen, aber auch wieder mit der Reichenau zu tun, und wir verlosen zwei Pakete. In jedem Paket ist einmal ein Shirt mit diesem Otto-Motiv drauf, und zu jedem Paket kommen auch nochmal zwei Freikarten für die große Landesausstellung in Konstanz dazu. Und ihr könnt ganz, ganz einfach mitmachen. Ihr müsst eigentlich nur entweder auf Instagram oder auf Facebook gehen. Dort findet ihr jeweils einen Beitrag zu dieser Verlosung und zu dieser Podcast-Folge. Den Beitrag einfach liken und dann in den Kommentaren schreiben, mit wem ihr denn gerne in die Reichenau-Ausstellung gehen wollt. Wie gesagt, es sind zwei Karten in jedem Paket enthalten, also da könnt ihr dann noch jemanden mitnehmen. Die Aktion läuft 2 Wochen ab Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, und alle relevanten Infos findet ihr dazu auch in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr wie so üblich auch unsere Ausstellungswebseite, also falls ihr euch dafür einen Besuch unserer großen Landesausstellung interessiert, schaut auch da gerne mal vorbei. Ihr findet natürlich auch die Links zu den Angeboten von Konstantin beziehungsweise von Excavation Time da nochmal. Schaut da auch ganz, ganz gerne mal vorbei, und ja, mir bleibt damit gewissermaßen nur noch zu sagen, wenn ihr Lust habt auf weitere Geschichtspodcasts, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein oder schaut auch bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Macht's gut und ciao, ciao.